Ja, ich möchte den Predigttext für heute lesen, der aus Römer 9, die Verse 1 bis 5 und Römer 11, die Verse 1 und 2 sowie 25 und 26. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichem Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden.
Ja, an heutigen Thema, die Berufung Israels, ist der Daniel Schowald ein Stück weit mitschuldig. Kann sich ruhig dazu bekennen. Ne? Ich hatte zwei Themen zur Auswahl. Wie erkenne ich den Willen Gottes in einer persönlichen Entscheidungssituation? Und eben das Thema. Und er meinte dann, nachdem ihr eben vor kurzem über die Berufung der Gemeinde gesprochen habt, würde sich das gut anschließen. Problem ist natürlich nur, so etwas Umfassendes in gut 30 Minuten darzustellen. Sehr bekannt ist natürlich der Spruch, Majestät, die Juden. Das war die Antwort des Leibarztes Friedrich des Großen auf die Frage, er war Agnostiker, der Spötter Voltaire lebte jahrelang an seinem Hof in Sanssouci. Mein Vater war sehr fromm, allerdings auch super streng, aber er war Agnostiker, das heißt, er ließ die Dinge offen, er war vielleicht sogar eher Atheist. Und er sagte zu seinem ihm bekannt als gläubigen Mann, Leibarzt, nenne er mir einen Gottesbeweis. Und zwar kurz und prägnant. Und dann kam der Satz eben, oder diese drei Worte, Majestät, die Juden. Die Juden. Und das müssen wir uns vorstellen, das war Mitte des 18. Jahrhunderts. Das heißt also zu einer Zeit, als es noch gar keinen modernen Staat Israel gegeben hat. Aber er kannte seine Bibel. Und die Bibel ist ja ein zutiefst jüdisches Buch. Und er sagte, schauen Sie sich mal die Geschichte an, ein Volk, das permanent vom Untergang bedroht ist, von der frühen Zeit in Ägypten an bis übers Mittelalter in unsere Neuzeit, also ich rede jetzt immer vom 19. Jahrhundert aus gesehen, sie gehen nicht unter und Majestät, das ist ein Beweis ihrer Erwählung und Erhaltung durch Gott. Majestät, die Juden. Heute ist natürlich noch wesentlich leichter zu sagen, Majestät, die Juden, denn wir haben nach der Endzeitrede eine der wesentlichen Kennzeichen, dass wir in den letzten Jahrzehnten vor der Wiederkunft Jesu Christi leben. In der Endzeitrede Jesus, Matthäus 24, parallel Lukas 21, Markus 13. Und da wird einfach auch bei den alttestamentlichen Propheten davon ausgegangen, dass es wieder ein Staat oder ein Volk Israel in Eretz Israel gibt. Wenn Sie durchlesen, das Ganze gibt ansonsten keinen Sinn. Und bereits Mose hat vor 3.500 Jahren, und ich nehme an, dass keiner so alt ist, dass er da schon dabei war, und wenn man dann nochmal die deutsche Geschichte, 1.000 Jahre, also wir kommen ja vom Karolingischen Reich, vom Fränkischen Reich, der Dreiteilung, also 1000 Jahre deutsche Geschichte. Aber das ist ja eigentlich gegenüber dem jüdischen Volk 4000 Jahre bewusste Geschichte, ist es ja eigentlich gering. Ja? Aber Mose hat schon nach dem Exodus gesagt, er hat von Gott einen klaren prophetischen Blick bekommen: Ihr werdet untreu sein, ihr werdet alle Gebote Gottes übertreten und Gott wird Gericht über euch senden. Dann kann man nachlesen, Fluch- und Segenskatalog. Ich habe es falsch rum gesagt, erst kommt der Segen, dann kommt der Fluch. Wenn ihr gehorcht, Segen. Wenn ihr ungehorsam seid, Fluch. 5. Mose 28. Und da werden verschiedene Gerichte angedroht. Unter anderem wird sie Gott unter alle Völker zerstreuen. Und das ist dann auch so gewesen. Das war nicht in der assyrischen Gefangenschaft oder Wegführung, das war nicht in der babylonischen Gefangenschaft, sondern das war nach dem jüdisch-römischen Krieg 66 bis 70 und vor allem dann auch nach dem Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135. Und dann beginnt 2000 Jahre, beinahe 2000 Jahre Galut, 2000 Jahre Diaspora, 2000 Jahre zerstreut sein unter den Völkern. Und wer hätte zum Beispiel 1943 in Auschwitz oder 44 Birkenau, als im Sommer die großen Transporte der ungarischen Juden gekommen sind und die Krematorien und die Öfen gebrannt haben und die Mordmaschinerie hochgelaufen ist wie nie zuvor, wer hätte 1944 gedacht, dass es einige Jahre danach ein Staat Israel, nicht in Uganda, nicht in Madagaskar, alles wurde überlegt, sondern in Eretz Israel gibt. Das ist ein Wunder. Majestät, die Juden. Und Mose hat nicht nur gesagt, da ist er auch ein Prophet, der sagt ja 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Und Jesus ist dieser Prophet wie Mose. Und Mose konnte bereits voraussagen, aber ihr werdet in der Diaspora zum Herrn umkehren und er wird euch aus allen Ländern sammeln, wohin er euch zerstreut hat. Und das müssen Sie sich einfach mal nachlesen, seit 1882, da haben wir die erste Einwanderungswelle, sind inzwischen Millionen Juden aus über 150 Ländern, aus der ganzen Welt, von Korea, von Neuseeland, von Kanada, von den skandinavischen Ländern, von Südafrika, von Südamerika, bis heute eingewandert nach Eretz Israel, nach Israel. Und das ist ein Wunder vor unseren Augen und Israel ist auch das einzige Land, dass eine Sprachauferstehung einer altertümlichen Sprache erlebt hat. Man hat, und da ist vor allem der Name Jehuda ben Eliezer, ein Einwanderer aus Polen oder Ukraine, der in den 1920er Jahren die Grundlagen für die moderne hebräische Sprache geschaffen hat. Vorstellen, das alte Hebräisch war ja immer im Gebrauch, in der Synagoge. Aber was im Altertum gab es kein Wort für Flugzeug. E-Motor oder so etwas. Und da musste man natürlich dann diese Sprache erweitern, also das moderne Ivrit, das moderne hebräische Ivrit hat viel, viel mehr Wörter als das biblische Hebräisch. Ich liebe ja ein Wort, denn die Juden haben nicht nur alle Kulturen, alle Sprachen, alle möglichen Dinge mit nach Israel gebracht, sodass, wenn ich in Israel bin und besonders in Jerusalem, das ist die ganze Welt, die da quasi en miniature vor Gott versammelt ist. Es ist dieser Minikosmos, repräsentiert den Makrokosmos. Und da ist alles da und auch deutsche Dinge wurden übernommen. Die deutschstämmigen Juden haben einen besonderen Ruf in Israel. Und ich liebe ein gehebräisches Wort. Gibt es sowas? Ja, also ich sage einfach mal, ihr müsst einfach glauben, dass es so ist. Und zwar liebe ich dieses Wort, das Sie aus dem Deutschen genommen haben, und das heißt Schnitzelim. Das haben Sie vom Deutschen genommen. Schnitzelim ist die Mehrzahl von Schnitzel und ich liebe Schnitzelim. Also das Wort und auch das, was damit verbunden ist, finde ich immer herrlich, wenn Schnitzelim in Israel gibt. Also Sprachauferstehung. Mose hat gesagt, aus allen Völkern. Und seit Israel existiert und berufen ist, ist ein einziger Kampf um dieses Volk. Keine Frage hat seit 4000 Jahren die Welt über so lange Dauer und oft auch nur so intensiv beschäftigt wie die Judenfrage. Majestät, die Juden. Wir haben zum Beispiel, ich habe mal den Zeitraum 2006 bis 2014 genommen, also schon ein paar Jahre her, aber es wird jetzt eher noch krasser sein. Da hat der UN-Menschenrechtsrat, das ist eine Unterorganisation der UNO, in Israel nennt man übrigens den UN-Sicherheitsrat nur Unsicherheitsrat, weil er sich so eindeutig gegen Israel immer positioniert. Und der UN-Menschenrechtsrat hat 211 Verurteilungen ausgesprochen und jetzt raten Sie mal, Zeitraum 2006 bis 2014, 111 Mal Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Dann kommt mit 44 Mal Syrien, soweit ich weiß, dann kommt Nordkorea, also nur ein Bruchteil. Woher kommt diese Konzentration, diese Festlegung, dieses Fixiertsein auf Israel, auf Juden? Der jetzige Außenminister hat gesagt, als die Hisbollah seit dem 7. Oktober 2023, man nennt ihn in Israel die kleine Shoah oder den schwarzen Schabbat, permanent vom Norden des Libanon Raketen beschossen hat, mehrere tausend, bevor es überhaupt zum Gegenschlag im Libanon kam, 3.500 Raketen, da hat niemand darüber groß berichtet. Aber jetzt, wo Israel sagt, das können wir unseren Bewohnern nicht zumuten, denn im Norden Israels mussten rund 80.000 bis 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen und konnten nicht mehr dort sein. Die Felder sind verbrannt, weil sie in Brand geschossen wurden oder die nicht mehr bestellt wurden, die Häuser zerschossen. Also man konnte dort nicht leben. Ich sage mal, was würdet ihr, ich komme ja als Schwabe jetzt aus dem Badischen, es gibt schon schwere Schicksale im Leben, aber was soll's, ja, auch da muss ich durch. Und jetzt stellt euch mal vor, der alte Erbfeind ist natürlich schon längst vorbei. Frankreich würde nach Deutschland schießen, immer nach Baden, und ganz Baden, ganz Karlsruhe müsste evakuiert werden. Ja, was würden die 300.000 Karlsruher von Deutschland erwarten? Sie würden erwarten, dass sie das beenden und wenn es diplomatisch nicht geht, dass sie die Bevölkerung schützen. Das ist die Situation. In der Presse wird es aber oft gern so dargestellt, als wäre Israel der Aggressor. Es ist ein medialer Krieg in der ganzen Welt und es ist zutiefst ein Krieg in der unsichtbaren Welt. Ein Religionskrieg, ich werde darauf noch eingehen. Aber man hat in dem einen Jahr es verstanden, aus Tätern die Opfer zu machen. So meine persönliche Einschätzung. Und es ist traurig, aber warum diese Fixierung auf Israel? Ich sage es euch, ich habe mich sehr viel mit dem Antisemitismus auch im Dritten Reich und überhaupt in der Geschichte beschäftigt. Der Antisemitismus ist ja nichts Neues. Es gab bereits vor 3.500 Jahren eine Wannsee-Konferenz in Ägypten. Diesmal hat der Führer eines Volkes aus menschlich verständlichen Gründen hat gesagt, Entschuldigung für diesen Ausdruck, diese Israeliten, diese Sippe da aus Kanaan, die vermehrt sich ja wie die Karnickel. Und die werden zum Staat im Staat und die werden uns übernehmen. Also da müssen wir was machen. So kam es zum Vernichtungsbeschluss, nicht so wie bei der Hitler-Maschinerie, aber immerhin doch, dass sie gesagt haben, wir müssen alle Männer, die geboren werden, alle männlich Geborenen in den Nil werfen, zur Freude der Krokodile, die da eben lange Zeit genug Nahrung hatte. Aber es war ja auch ein Vernichtungsbeschluss, weil wenn ich alle Männer töte, alle männliche Nachgeburt, alle männliche Geburt, dann führe ich dazu, dass die Frauen ja irgendwann Ägypter oder andere Männer heiraten müssen und das Judentum assimiliert wird oder untergeht. Ja? Und das war ein Vernichtungsbeschluss und es zog sich durch die ganze Geschichte. Die Juden, denken Sie an die Römer, die Juden galten immer als sui generis, als Volk besonderer Art, halsstarrig, besonders widerspenstig, ist gar nicht so falsch übrigens. Und im Mittelalter wissen auch viele nicht, Gottfried von Bouillon, der erste Adlige des Mittelalters, Herzog, wenn ich es richtig weiß, aus Frankreich, erster Kreuzzug, der zog 1099, wurde das Königreich Jerusalem gegründet und 1197 wurde es dann wieder zerstört durch die Eroberung Jerusalems durch die Muslime. Und die zogen von Europa los auf Geheiß des Papstes, auf Aufforderung des Papstes, auch als Hilferuf von Konstantinopel, weil sie Angst hatten, von den Muslimen überrollt zu werden. Und dann sagt Gottfried von Bouillon, ein frommer Mann, der erste König von Jerusalem, christlicher Ritter, er sagt, ich will meinen Weg nicht anders ziehen, als dass ich zunächst mal an allen Orten, wo wir durchziehen, die Gottesmörder zur Strecke bringe. Das sind jetzt meine eigenen Worte. Das heißt, sie sind in die Judenviertel und haben die totgeschlagen. in Mainz, in Worms, in Speyer und weiter. Die Juden sind's. Dann die spanische Zeit sagt, die Juden müssen entweder das Land verlassen oder konvertieren. Viele nach Holland gegangen übrigens im 15. Jahrhundert. Die Juden sind's. Die Juden hatten bis in die Neuzeit überhaupt keine bürgerlichen Rechte. Erst mit der Französischen Revolution. Und dann natürlich der Gipfel des ganzen Bösartigen. Es gab die Pogrome in Russland unter den Romanows und natürlich dann die Shoah. Und dann eben dieses Wunder der Geburt eines Staates. Ich muss eins gleich vorweg sagen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass ihr mich falsch versteht. Juden und Christen sind nicht besser als andere Menschen. Es gilt das Wort des Apostels Paulus durch den Heiligen Geist, wir sind allzumal Sünder. Erwählung hat es nicht damit zu tun, dass man besser ist, sondern dass man von Gott her einen bestimmten Auftrag hat. Aber der tiefste Grund, ich hatte angesetzt, warum der Antisemitismus eigentlich eine geistliche Ursache hat, ist nicht irgendwie, dass Juden sonst irgendwie was sind und Hitler abgelehnt wurde an der Malerkunsthochschule für Malen und so weiter, sondern der tiefste Grund ist, die unsichtbare Welt, die Gegner Gottes, die Kosmokratoren, die Finsternismächte, die wissen um die Wahl, um die Plan Gottes. Und weil sie gegen Gott sind, sind sie gegen das, was Gott benutzen will. Das fängt schon mit dem Menschen an sich an. Der Mensch in einer Doppelbestimmung geschaffen im Garten Eden zur Gemeinschaft mit Gott. Ein wirklicher Mensch ohne Gott ist gar kein Mensch. Weil er ist geschaffen von vornherein auf die Beziehung zum Angesicht Gottes, Jesus Christus. Und ist er nicht Mensch. Aber er hat in seiner Doppelbestimmung auch Aufgaben zu herrschen und zu bebauen. Das sind jetzt so typische Lutherbegriffe. Die hebräischen Begriffe meinen eigentlich verwalten und hinein in der Potenz des Lebens zu führen, wie Gott als Hirte eine Herde verwaltet. Also es ist viel, viel mehr als bloß ich bin der Boss. Im positiven Sinn voranzubringen. Und was passiert mit diesem auserwählten Werkzeug im Zählen mit Bild Gottes? Es fällt. Es fällt. Gleich beim ersten Anlauf. Und jetzt kommt eine Eigenschaft Gottes. Der Mensch ist untreu. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen haben gesündigt. Aber der Herr, die Bibel lehrt nicht die Überragendheit von bestimmten Menschen, von Glaubenshelden. Oder dass die CGW, die zieht durch, da kann kommen, was will, bis der Herr kommt, wird immer in der Spur bleiben. Auch die langen Steinbacher hören nicht, sondern das, was die Bibel lehrt, ist, der Herr ist treu, aber der Herr. Und so hat Gott das Werkzeug nicht verworfen, das er erwählt hat, aber er zieht es, bis es wieder brauchbar ist. Also ich bin ja kein großer Handwerker. Ich sage immer, mir fehlt die Ausbildung oder die Schulung. Ich wäre es vielleicht schon. Meine Frau ist da anderer Meinung. Mein Schwiegervater auch als Schreinermeister. Er sagte mal, weißt du was, du hilfst mir am meisten, wenn du dich jetzt still dahinsetzt. Das habe ich als Adel genommen, weil ich ja die Bauaufsicht dann geführt habe. Ja? Also jedenfalls, aber da wurde ich handwerklich tätig. Aber wenn ich was nicht brauchen kann, ist das ein Werkzeug, das nicht funktioniert, ja? Oder defekt ist. Und wenn es ziemlich defekt ist, dann schmeißt man es weg, stimmt's, oder? Einen abgebrochenen Schraubenzieher, den wird selbst der sparsamste Schwabe nicht nochmal versuchen, wiederherzustellen. Mit Uhu oder sowas. Das Wunder ist, dass Gott das nicht macht. Sonst wäre der Saal hier leer. Und ich könnte auch nicht hier vorne stehen. Gott ist treu. Und so hat er einen Heilsplan mit seiner Menschheit. Er hat einen Heilsplan mit seinem auserwählten Werkzeug Israel und einen Heilsplan mit der Gemeinde. Aber sie sind erwählt zum Dienst, zum Segen für andere. Bei Israel heißt es, Jesaja 49, Vers 6, ihr sollt ein Licht für alle Völker sein. War das Israel im Vollumfang jemals? Nein. Hat Gott sie deswegen für immer verworfen? Nein. Er hat sie beiseite gesetzt, um sie am Ende der Tage wieder zu sich zu ziehen. Noch ist es nicht so weit, aber wir müssen die Hand Gottes dahinter sehen. Das ist der Plan Gottes, die Treue Gottes, die Liebe Gottes. Und das ist auch der tiefste Grund für den Hass in der Welt gegen Juden. Es geht gegen Gott. Wir hatten vor Jahrzehnten einen arabischen Prinzen da. Unser Gründer hat viel in der arabischen Welt, war auch im saudi-arabischen Königshaus und so weiter zu tun. Und Sie sind dann auch an der Buchhandlung der Langensteinbar gekommen. Es muss 50er oder 60er Jahre gewesen sein, vielleicht auch noch 70er. Und da hat er natürlich auch die Bücher gesehen, dieser arabische Scheich, über Israel und die Erwählung Israels. Und unser Gründer, Dr. Meyer-Gerber, du kennst ihn noch, nehme ich mal an, sagte dann, ja, wir glauben eben, dass Israel noch eine Berufung und eine Zukunft hat. Und dann sagt dieser Muslim und dieser Scheich und dieser Würdenträger aus dieser Region, das wissen wir, deswegen kämpfen wir ja so gegen sie. Und was der Westen nicht versteht, ist, dass wir zutiefst in einem existenziellen Religionskrieg sind. Der Westen ist aus meiner Sicht sehr naiv, was den Nahosten betrifft. Sie sagen, ja, also wir haben ja auch unsere Probleme gehabt, Nationalstaatsbildung in Europa, 19. Jahrhundert gab es furchtbare Kriege, dann noch Erster, Zweiter Weltkrieg sozusagen als Gipfel des Ganzen, das war dann noch weltweit. Aber wir haben gelernt, Religion und andere Dinge zurückzustellen. Jeder gibt ein bisschen nach, wir geben uns die Hand. Im Gegenteil, wir arbeiten zusammen zum fruchtbaren Segen für alle. Und so müsst ihr das im Nahen Osten auch machen. Vertragt euch einfach, gebt euch die Hand, gebt du ein bisschen nach. Schauen Sie sich die Geschichte an. Israel hat vielfach die Hand ausgestreckt und sie wird immer zurückgewiesen, bis heute. Ich mache mal nur ein Beispiel. Das Beispiel ist, Israel hat gesagt, wenn die Hamas schon von Anfang an die Waffen niederlegt, dann kann sie abziehen und die Geiseln freilässt. Hätte schon vor einem Jahr geschehen können. Machen sie nicht. Hamas-Charta, Vernichtung Israels, nicht zu diskutieren. Hisbollah-Charta, Vernichtung Israels. Wenn ich in Berlin bin, ich bin einmal extra zu dieser Demonstration gegangen, pro Palästina, from the river to the sea, das heißt vom Jordan bis zum Mittelmeer, und zwar judenrein. Warum? Ich habe gesagt, das ist ein Religionskrieg. Man muss das verstehen. In Israel ist vielleicht nur 50% überhaupt religiös. Und von diesen 50% gibt es von traditionell religiös bis ultraorthodox, also sehr extreme Richtungen. Ja. Aber vielfach, vor allem bei der Staatsgründung, waren das Sozialisten, Agnostiker, Atheisten. Da war ein westlicher Staat, der da sozusagen in den Nahen Osten gekommen ist. Wie gesagt, bis heute die einzige Demokratie, wo arabische Staatsbürger von 10 Millionen Einwohnern gibt es 2 Millionen Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft, mit allen Bürgerrechten. Das oberste Gericht hat Araber, in der Knesset, da sitzen Araber. Zeigen Sie mir in einem muslimischen Staat eine jüdische Community, zeigen Sie mir einen hohen Richter, zeigen Sie mir einen hohen Militär, die können dort nicht leben. Das ist die Wahrheit. Zeigen Sie mir im Hisbollah-Gebiet eine Synagoge. In Israel gibt es viele Moscheen. Und das muss man einfach wissen. Es ist ein medialer Krieg und die Welt denkt, naja, ihr müsst es einfach machen wie wir. Aber man muss auch die Muslime verstehen, die Gott genauso liebt wie uns. Aber ihr Verständnis vom Koran her ist, es gibt nur einen Gott und das ist Allah. Übrigens der Ruf, Allahu Akbar, das ist nicht ein Glaubensbekenntnis, das auch, aber es ist ein Herrschaftsanspruch. Und das heißt aus dem Arabischen, du weißt es, nicht Allah ist groß, Allah ist einfach das arabische Wort für Gott, sondern Allah ist größer, über allen. Und deswegen haben die Muslime in Jerusalem und woanders, überall wo Synagogen oder Kirchen sind, haben sie versucht, ein Minarett daneben zu stellen, das höher ist und wo sie laut rufen, Allahu Akbar, und das islamische Glaubensbekenntnis. Du bist Schweizer, die Schweizer wurden sehr kritisiert für das Minarettverbot. Sie haben nicht gesagt, die Muslime dürfen ihre Religion nicht ausüben. Sie haben nur gesagt, ihr dürft nicht in unserer Stadt am höchsten Ort, das Minarett muss eigentlich alles überragen, ausrufen, es gibt keinen anderen Gott als den Gott Allahs. Und Allah ist nicht der Gott der Bibel. Und Allahu Akbar ist ein Kampfanruf. Und jetzt aber zurück zur islamischen Lehre. Sunniten, Schiiten, man muss sich da eigentlich mit vielen Dingen beschäftigen, aber alles, der Islam unterscheidet zwischen dem Haus des Islam und dem ungläubigen Haus der Rest der Welt. Und alles, was man zum Haus des Islam gehört hat, ist Allahs heiligstes Eigentum. Und da Israel und Jerusalem früher schon und dann aber auch unter Sultan von den Türken, sage ich jetzt mal, 400 Jahre, ist das ihr Land und da hat kein Ungläubiger etwas zu suchen. Es sei denn, er unterwirft sich total dem Islam. Das ist ihre Auffassung und Al-Quds, so nennen sie Jerusalem, ist ihre drittheiligste Stadt und die gehört Allah. Und da kann nicht sein, dass da die Juden da Ansprüche erhoben. Umgekehrt muss man auch sagen, von der Bibel her, ich sage nochmal, der Gott der Bibel ist nicht der Gott Allahs. Das wird immer wieder falsch verstanden. Liegt an dieser Religionssynkretisiererei und Vermischerei, denn Allah hat keinen Sohn. Im Islam wird auch die Bibel anders gelesen, zum Beispiel war Ismail Muslim, Ibrahim war Muslim, also Abraham, und der hat auch nicht Isaak geopfert, sondern Ismail, und vieles wird da verfälscht, und also Muslime sind da ursprünglich gewesen, muss man wissen. Also wer das behauptet, der kennt weder den Koran noch den Islam. Übrigens kein Muslim behauptet das, außer er wäre sehr, sehr liberal. Das sind nur so sehr liberale christliche Theologen, in Anführungszeichen, die alles in einen Topf werfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch orthodoxe Juden, die sagen, das ist Gottes eigenes Land, er hat es uns zugesagt und es gehört uns. Und man muss das einfach auch sehen, da gibt es sogar bis in die Regierung, der Innenminister Ben-Gvir und der Finanzminister Smotrich kommen aus einer Bewegung, die sehr radikal ist und eigentlich für die Vertreibung der Palästinenser ist. Weil sie sagen, es ist eine friedliche Koexistenz mit diesen Leuten nicht möglich. Ich will jetzt nicht das werten, ich will nur sagen, es ist naiv zu sagen, ihr müsst euch einfach die Hand geben. Ich kriege den Spruch nie ganz hin vom weltlichen Wilhelm Busch: Es lebt der Frömmste nicht in Ruhe, wenn der böse Nachbar es nicht will oder so. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung mit ihren naiven Vorschlägen. Golda Meir hat gesagt, die israelische Regierungschefin von 1969 bis 1973, die erste Frau, die an der Spitze als Regierungschefin eines Staates stand: Wenn die Araber die Waffen niederlegen, haben wir Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, haben wir kein Israel mehr. Und das ist heute so. Ein verlorener Krieg wäre die Vernichtung. Denn die Demonstranten, inzwischen verbotene Parole, from the river to the sea. Ich habe natürlich die Diskussion, das Gespräch gesucht. Ja, also Genocide. Genocide, sage ich ja was. Ja, da wird jeden Tag schlachten die Israelis 100 bis 200 Babys ab. Und die haben nur einen Vernichtungswillen. Und dieser Kampf in der unsichtbaren Welt, dieser Religionskrieg, der zutiefst mit Gott zu tun hat und der Erwählung Gottes, was wir hier im Westen nicht verstehen, der findet heute vor allem über die Medien statt. Ich mache mal ein Beispiel, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen, wir kommen noch zu der biblischen Schau, zumindest im Schweinsgalopp, aber es gibt eine Karikatur, die das Verständnis deutlich zeigt. Karikatur zeigt einen Bunker im Gazastreifen. Im Bunker sitzen die Hamas-Kämpfer mit ihren Geiseln und ihren Nahrungs- und Waffenvorräten und ihrem Geld. Oben sind Frauen und Kinder, ungeschützt. In Israel ist die IDF, die israelische Armee, oben und kämpft, unten im Bunker sitzen Frauen und Kinder. Es war. Warum? Man hat also Hamas-Führer und andere Islamisten gefragt, warum sie ihre Familien oder ihre Frauen, Kinder nicht schützen, sagen sie, es ist das Höchste, für Allah im Dschihad zu sterben. Auch für unsere Kinder, auch für unsere Frauen. Die Grundschulen sind voll mit Bildern der Märtyrer, die 10 Juden in die Luft gesprengt haben. Das ist das Ideal von der EU und von uns, mitfinanzierte Schulbücher, die den Staat Israel nicht nur nicht tolerieren, sondern die Karte ist nicht da. Das ist alles nur from the river to the sea. Es geht nicht nur um Land. Es ist ein Kampf gegen Gott und gegen das erwählte Volk. Und ich habe viele Kontakte nach Israel und auch nach USA. Und wenn Sie da fragen, warum werden die Juden in Frankreich, der Wunsch auszuwandern ist um mehrere 100% der französischen 500.000 Juden angestiegen. Warum? Die Juden in Deutschland haben Angst. In den USA haben die Rabbiner gesagt, an bekannten Universitäten, das sind keine Israelis, sind amerikanische Juden. In den USA gibt es etwa 4 bis 5 Millionen Juden. Zeigt euer Judesein an der Uni nicht oder geht am besten nicht hin. Eine mir gut Bekannte, die Tochter hat eine hohe Stellung bei Google in Kalifornien, sie hat die Mezuzah entfernt. In Kalifornien, im Land der Liberalität, aus Angst vor Judenhass. Und die Israelis haben uns früh gesagt, und es hat eine entlassene Geisel dann auch bestätigt, die Hamas-Leute haben gesagt, erst die Samstagsleute, dann die Sonntagsleute. Und darum haben israelische Führer sehr früh gesagt, glaubt ja nicht, dass unser Problem nur unser Problem ist. Das ist nur das, was euch erwartet. Und ich habe ja 13 Jahre lang beim Regierungspräsidium auch einen Einblick gehabt. Wir hatten auch Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und natürlich auch mit den Landeskriminalämtern, Bundeskriminalamt. Ich will da keine Angst machen, aber die Bevölkerung wird hier nicht ganz sauber aufgeklärt. Ja. Also das nur am Rande. Das muss man aber verstehen. Ich habe sogar, wie soll ich sagen, ich habe von München mal, da hatte ich eine Predigt, dann habe ich jemanden mitgenommen, die Dame hat mir keine Hand gegeben, weil sie Muslima ist und verschleiert und das darf sie nicht. Wir haben uns super verstanden. Da saß so ein säkularer Kerl da vorne auf dem Beifahrersitz, sie hatte zwei Beifahrer. Wir haben uns verstanden über Glaube und warum der Glaube das Wichtigste ist im Leben und dass es weltliche Menschen ja gar nicht verstehen und so. Die sprach super astreines Deutsch, promovierte am Kernforschungsinstitut in Karlsruhe. Eine wunderbare Frau. Wie gesagt, es geht nicht gegen Menschen. Man muss nur mal die Hintergründe verstehen. Majestät, die Juden. Aber ich habe schon gesagt, die Juden, das hat auch eine ganz andere. Die Juden sind's. Und ich hätte nicht gedacht, dass 80 Jahre nach der Shoah wieder Parolen in Deutschland seit einigen Jahren sind, kauft nicht bei Juden. Ist so. Bremer, Grüne Jugend. Mir geht es nicht um eine bestimmte Partei, aber kauft nicht bei Juden in Deutschland. Haben wir denn alles vergessen? Die Juden sind schuld. Adolf Hitler in seiner Rede, die Juden wollten ihren Krieg und sie haben ihren Krieg. Die Juden sind schuld. Der Stürmer, die Juden. Und diese Parole kommt immer mehr in diese Welt. Es ist übrigens prophetisch auch vorhergesagt, sie werden euch hassen. Auch die Gemeinde wird zunehmend als Fremdkörper wahrgenommen. Du hast die amerikanische Wahl angesprochen, da gibt es auch viel dazu sagen. Aber das Blatt wird sich, in Europa ist es schon soweit, auch zunehmend gegen Evangelikale, die sich klar bekennen, wenden. Das hängt auch mit moralischen Fragen zusammen. Und wenn man da anfängt zu eiern, dann wird man irgendwann keine klare Position haben. Dann entgeht man Anfeindungen und Nachteilen, aber irgendwann verleugnet man dann sogar am Schluss den Glauben. Da muss man sich auch entscheiden, sich zu positionieren. Die Juden sind schuld. Geht durch die ganze Geschichte. Ich habe gesagt, Israel ist erwählt. Es ist nicht besser. Und doch sagt Gott, wer mein Volk antastet, tastet meinen Augapfel an. Und das haben viele erfahren. Adolf Hitler hat gesagt, in meinem Reich wird es keinen Juden mehr geben. Antwort Gottes, es gab kein Reich mehr. Haben schon viele gemeint, die Juden zu vernichten. Und so habe ich vor einem Jahr einer Dame in Haifa geschrieben, sie hatte sehr viel Sorge, die Nichten und ihre Enkel sind in der Armee. Und gerade jetzt schrieb mir ein Bruder, der eine kämpft im Gazastreifen, der nächste im Libanon und der andere ist Pilot, der fliegt mal dahin, mal dorthin und die Kameraden sind alle gefallen. Und was sie da erleben, und 14 Tage nur im Panzer und der darf nicht raus. Das Geschäft muss man im Panzer erledigen und wegen Scharfschützen und alles, ja. Es ist verrückt, was sich da unten abspielt. Und das Leid auf palästinensischer Seite ist groß. Es ist wirklich groß. Es ist schlimm. Ich kenne allerdings keine Armee, die vorher Zettel abwirft oder mit Handy warnt, wir bombardieren jetzt dieses oder jenes Gebäude, weil die Hamas und die Hisbollah, die haben ja keinen Kombatantenstatus nach internationalem Recht. Sie kennzeichnen sich nicht als Kämpfer. Ihre Einrichtungen sind nicht als militärische Einrichtung. Das ist eine Pflicht. Nein, sie sind in Kindergärten, in Schulen, sie sind in Moscheen, sie sind in Krankenhäusern. Bewusst, weil wenn Israel da reinschießt, seht ihr mal, da sind die schlimmen Juden, die Kinder schlechter. Also Israel versucht, die Opfer zu vermeiden, dass da auch viel Schuld ist und da Fehler gemacht werden und sogar schlimme Dinge gemacht werden, das ist absolut klar. Aber wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an und das haben schon viele erfahren. Und zurück zu meiner Frau da aus Haifa. Und sie sind ja auch verzweifelt. Sie ist eine KZ-Überlebende, hat gesagt, Wo sollen wir denn noch hingehen? Wir sind in der ganzen Welt verhasst. Wir haben doch nur dieses eine Land. Verstehen Sie das? Ein KZ-Überlebender hat gesagt, das war so ein Opa, du musst fast lachen. Und wenn ich noch mit der Waffe, mit seinem 85, der kriegt wahrscheinlich nicht mal seinen Rollator auf die Straße, aber und wenn ich noch mit der Waffe, ich werde dieses Land verteidigen. Das ist ein Existenzkampf. Und das haben viele hier nicht verstanden. Und deswegen unsere einfachen Parolen, ihr müsst nur nett zueinander sein, gebt euch die Hand, seid doch nicht so, das ist sehr, sehr schwierig. Ich Augapfel antasten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sacharja 8,13 steht, also wie ihr ein Fluch wart, solange sie den Messias Jesus nicht erkannt haben, also wie ihr ein Fluch wart, das geht auch eine gewisse Unruhe aus, werdet ihr ein Segen sein. Also es ist sehr ambivalent, man muss es sehr differenziert betrachten, aber die Judenfrage ist die Gottesfrage. Und die Judenfrage, ich erinnere mich an einen Orthodoxen, der in der orthodoxen Welt darf man ja das Neue Testament nicht lesen, weil Jesus ist ein Blasphemiker, ein Gotteslästerer, weil er behauptet gegen die Schrift sagt, Gott ist Echad, ist einer, dass Gott einen Sohn hat und auch noch am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ist Judentum verbotene Literatur, aber manche haben es halt dann doch gelesen. Und er sagte, ich dachte dann im Neuen Testament, da geht es nur um Papst, Osterhasen und Weihnachtsbaum und sowas. Und jetzt stelle ich fest, es ist ein jüdisches Buch und es handelt hauptsächlich von einem Juden. Fängt schon mit dem Stammbaum an. Ja, sie sind nicht besser, aber sie sind berufen. Und jetzt, früher habe ich gesagt, gehen wir im ICE-Tempo durch die Berufungsgeschichte Israels. Es geht wirklich flott. ICE sage ich nicht mehr, weil ich bin jetzt ab und zu mal gestrandet mit dem ICE. Jetzt spreche ich wieder vom Schweinsgalopp. Und wenn ihr die Folie an die Wand werft, dann will ich diesen Schweinsgalopp mit euch schaffen. Und zwar will ich sagen, dass jetzt 6 Kästchen kommen oder 5, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, 6. Die könnt ihr jetzt nicht vollständig erfassen. In der Lehramtsprobe hätte ich jetzt schon einen Minuspunkt, weil man muss es entfalten. Aber wir sind ja nicht mehr in der Schule und ihr seid ja alle topfit. Ich will nur mal durchgehen, dass da ein Plan Gottes dahinter steckt. Schauen wir, die Geschichte fängt an, die Berufung Israels mit der Erwählung von Abraham. Es gibt einen Abrahamsbund, der ist zu unterscheiden vom Sinai-Bund. Und die Erwählung Israels ist zu unterscheiden von der Gemeinde, obwohl sie viele Gemeinsamkeiten haben und dem einen Gott dienen. Kann nicht alles ineinander werfen, man kann aber auch nicht es total trennen. Kann man auch nicht. Ja, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen, aber die meisten fallen auf der einen Seite vom Pferd und einige wenige haben eine solche Schriftteilung, dass sie die Schrift zerreißen. Aber Gott fängt an vor 4000 Jahren, indem er Abraham, Isaak und Jakob und deren Nachkommen erwählt. Und zwar, was viele nicht wissen, das Volk und das Land ist erwählt. Nicht nur Israel als Volk. Frage, wem gehört die Welt und alles, was in ihr ist? Hallo? Guten Morgen? Bin ich in einer christlichen Gemeinde oder wo bin ich gelandet? Im Minigolfclub? Wem gehört die Welt? Gott. Macht der Eigentümer mit seinem Eigentum, was er will? Machen Sie mit Ihrem Eigentum, was Sie wollen? Ja. Jetzt hat aber Gott gesagt, mir gehört nicht nur die ganze Welt, sondern ein Land, auf das lege ich besonders Wert, das ist mein Land. Und die Berufung Israels und die Auserwählung Israels gehört immer zum Land dazu. Israel kann nicht Israel sein außerhalb des Landes. Deswegen ist ja Israel so umkämpft, da hat es ja gar nichts. Warum ist der Tempelberg so umkämpft? Da gibt es kein Gold, kein Öl, kein Magnesium, kein Uran, kein gar nichts, kein KI, super Elixier da unten, nichts. Warum kämpfen die? Unsichtbare Welt, der Mittelpunkt der Welt. Der Nabel der Welt, sagt Ezekiel. Also Abraham wird erwählt, sie sind noch keine Sippe, sie sind noch kein Volk, sondern sie sind eine Sippe. Und dann werden sie zum Volk in Israel, in Ägypten. Und durch den Auszug kommt es dann zum Ehebund, zum Sinai-Bund. Da sitzt es bei vielen Christen schon aus, es tut mir aber leid, das muss man wissen. Abrahams Bund ist ein Gnadenbund, der etwas mit dem Evangelium zu tun hat. Drum sagt Paulus, Römer 4, so wie Abraham durch Glauben gerecht gesprochen wurde, Das ist etwas anderes wie der 400 Jahre später gemachte Sinai-Bund, der Gesetzesbund. Der ist heute überholt, aber nicht der Abrahamsbund. Wissen schon viele auch wieder nicht. Gott hat sich mit dem einseitigen Gnaden-Abrahamsbund an das Volk gebunden. Es kommt dann auch zum Ehebund, Gott als Ehemann, Israel als Ehefrau. Das Ziel, als Erstling unter den Nationen ein Licht für die Nation zu sein. Israel hat eine Sonderstellung, eine theokratische Herrschaftsstruktur. Gott ist ihr König. Und wenn sie gesagt haben, wir wollen einen König wie alle anderen, dann war das eine Verwerfung Gottes. Wenn ein Christ sagt, ich will sein wie die Welt, dann verleugnet er sein Erstgeburtsrecht. Wir gehören der Welt von morgen und übermorgen an. Die Menschen, die kein Licht haben und in dieser jetzigen Welt leben, das wäre Frevel an ihnen, wenn wir wissen, was kommt und was danach noch sein wird. Und leben so, als hätten wir dieses Wissen und dieses Licht und diesen Blick nicht, das ist Verleugnung. Verleugnung des Erstgeburtsrechts. Ein Christ, der sagt, ich will leben, wie die Welt lebt, der hat nicht verstanden, was Christsein heißt. Und wenn Israel, und das war immer ihre Sünde, wir wollen doch nur sein wie alle anderen Völker, sagt Gott, das geht nicht. Es geht nicht. Ich habe euch erwählt. Und das war immer wieder der Wunsch. Es kommt dann zum Auszug, wir können weitergehen zur Staatsgründung. Dann, wenn man die ganze Geschichte anschaut, hat Israel mehr oder weniger immer gesündigt. Es gab einzelne Phasen der Treue, aber im Großen und Ganzen Gipfel die Ablehnung des Sohnes Gottes. Jesus betet am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen 5. April 30 war der vermutete höchstwahrscheinliche Zeitpunkt der Kreuzigung. Ist das Gericht nicht sofort über sie gekommen, sondern erst 40 Jahre danach. Die Apostel haben nochmal das Evangelium angeboten. Erst 40 Jahre danach kam es zur Zerstörung Israels, Zerstörung Jerusalems und des Tempels und dann auch zur Diaspora. Und dann kommt hier, das ist eigentlich der längste Zeitraum, das ist Römer 9 bis 11. Also hier, Gott hat sie verworfen und Paulus leidet darunter, weil er das Herz Christi hat. Und wenn sie für Israel nichts im Herzen haben, dann fehlt ihnen etwas, weil das Herz Gottes ist bewegt, genauso wie das Herz Gottes über jeden Glaubenden und über die Gemeinde bewegt ist und über das Leid der Araber und der Palästinenser und der Menschen. Wenn sie das alles kalt lässt, dann frage ich mich, ob sie wirklich das Herz Christi und das Blut Christi in ihrem Leib haben. Und Gott ist erzürnt. Und wenn vorgestern oder wann das war, das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet wurde, wo man einfach entscheiden kann, ob man Mann oder Frau ist, entgegen der Schöpfungsordnung Gottes, dann lässt Gott das nicht kalt. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Lasst uns zerreißen seine Seile und Banden. Wir sind die Herren, wir sind Gott, wir schaffen neues Leben. Ein Kampf gegen Gott. Aber der Herr, in seinem Zorn, ist er gnädig. Er sucht das Heil. Der liebt uns, aber man muss mal die Dinge sehen. Jeder, der sagt, die Evolution, die Natur, leugnet letztendlich Gott. Denn nicht die Evolution, die Natur, sondern Gott hat alles geschaffen. Jeden Tag wird er gelästert, indirekt und direkt. Nun, Israel hat alle Sünden getan. Ich glaube, es ist 2. Chroniker 17 steht, dass sie alle Sünden getan, der Gipfel ist und dann kommt die Zerstörung. Und jetzt kommen die Rückkehrwellen. Mit der ersten Aliyah, erste Pogrome da in Russland und ersten 10.000 sind zurückgekehrt. Lesen Sie einfach mal Fachliteratur über die Rückkehr und wie das geworden ist und das Land und wie sie es angetroffen haben und dass plötzlich wieder Wälder entstanden sind, dass Sümpfe trockengelegt wurde und wie in einem Wunder kommen sie. Ich komme jetzt einige Jahrzehnte nach Israel, mit Händen zu greifen, wie dieses Land prosperiert. Und wenn die EU sagt, wir wollen die jetzt boykottieren, dann sage ich Ihnen eins, das wird Europa noch schärfer treffen als die Israel. Denn Israel ist Weltspitze in vielen Dingen, woran das liegt, das können Sie selber überlegen. Aber doch sind Sie auch herzenshartnäckig, aber am Ende der Tage, wir gehen eins weiter. Und jetzt müssten wir eigentlich zwischen der vierten und der fünften, zwischen dieser beginnenden Einwanderung, Staatsgründung, Jerusalem, findet dann das alles statt, auch Auseinandersetzung mit den arabischen Nachbarn, Saharia 12, Hesekiel 38, eine große Macht von Norden wird auf die Berge Israels ziehen, Iraner, Put, Libyen, vom Horn von Afrika wird da gesprochen. Man muss seine Bibel kennen, das ist ja alles Prophezeiung. Jesaja 17, Damaskus wird eine Öde sein, unbewohnbar. Wann hat sich das bisher erfüllt? Oder glauben Sie nicht, dass die Bibel recht hat? Haben schon viele gedacht, die Bibel wird sich nicht bewahrheiten. Wir leben in einer spannenden Zeit, aber das Schlimmste kommt noch und da werden sie Jesus suchen. Und das hat uns Daniel auch gelesen, dass sie den erkennen werden, der aus Zion kommt, den, Jesaja 12,10, den sie durchstochen haben. Und dann zum ersten Mal beugen sie sich. Jetzt vertrauen sie noch auf die Armee, auf fleischliche Arme und solche Dinge. Aber dann beugen sie sich und sagen, wir brauchen dich, Herr. Und Jesus hat ja gesagt am Ende von Matthäus 23, ihr werdet mich, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch sammeln wie eine Henne ihre Küchlein, also die Kleinen unter die Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Wer Gott trotzt, das hat Konsequenzen. Schauen Sie sich die Geschichte an, 2000 Jahre. Da war kein Spaß. Ich meine es ja nicht so, oder? 2000, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Bis ihr sprecht, Psalm 118, Zitat, Baruch haba beshem, gesegnet sei der, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und in der letzten Not, wenn ihn alle fleischliche Arme, Militärkraft, Schlauheit, Diplomatie weggeschlagen sind, schreien sie zu ihm. Und Jesus hat versprochen, er kommt dann. Und er kommt mit all seinen Heiligen. Und wer sind die Heiligen? Nach 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Das ist die zuvor entrückte Gemeinde. Das ist dabei. Wir haben was mit Israel zu tun. Dann gibt noch eine Hochzeit, da feiern wir zusammen. Aber dann ist Schluss. Nein, dann ist nicht Schluss. Wenn, lese Römer 9 bis 11, wenn schon ihre Verwerfung Leben für Einzelne aus der Gemeinde war, wie viel mehr ihre Wiederannahme? Leben aus Toten, wir werden staunen. Und das müssen wir alles beachten, wenn wir heute die Israel-Frage, das weiß die unsichtbare Welt. Die Menschen sind da nur sehr beschränkt, aber um das geht es zutiefst. Israel ist nicht besser, die Gemeinde ist nicht besser, wir sind nicht besser, aber Gott hat uns erwählt und wir haben eine Mission, einen Auftrag. Und wissen Sie, wenn Gott die Guten erwählt hätte, dann wäre ich nicht hier. Denn mit mir hat sich Gott ja nur ein Problem ans Bein gebunden. Da sagt Gott, mit dir werde ich auch noch fertig. Im positiven Sinn. Ich habe schon manchmal gedacht, warum lässt mich der Herr nicht? Grund genug hätte er ja, macht er nicht. Und so ist Israel ein Modell für den Umgang Gottes mit Menschen. Ich aber... Ihr seid untreu, ich bleibe treu. Und so werden wir, wenn der Herr kommt, ein messianisches Reich erleben. Wir werden und dürfen ihm entgegengehen. Wir sind in diesen, Daniel, Entschuldigung, dass ich ein paar Minuten länger gemacht habe, aber da konnte ich jetzt nicht aufhören, weil wir müssen diese Hoffnung haben, die Welt, diese Waschmaschine wird zunehmen. Und wir werden am Glauben irre werden ohne Orientierung. Wo ist Gott? Warum geschieht das alles? Aber wir dürfen wissen, wir gehen in einer herrlichen, also bei Anti-Atomkraftbewegung hat man das nicht sagen dürfen, einer strahlenden Zukunft entgegen, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und Israel hat eine herrliche Zukunft, auch wenn sie es noch nicht wissen. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir haben genau dieses zerrissene oder sollten das zerrissene Herz haben, diese Ambivalenz, die auch Jesus hat. Geliebte um der Erwählung und der Väter willen. Und doch leidend auch an ihren Fehlern und Sünden. Und da grenze ich mich ganz klar von diesen Israel-Fanatikern und Freunden ab, wo jede Patrone geheiligt ist und mit dem Segen des Herrn fliegt. Ich grenze mich aber noch schärfer ab von denen, die leider, und ich komme in etliche Gemeinde, zunehmend ins antisemitische, zumindest ins israelkritische Lager gegen Gottes Plan wechseln. Dann lieber Schnauze halten und zuschauen, was der Herr macht, statt sich zu versündigen. Wir werden staunen, was Gott noch macht. Die größte und schwerste Zeit kommt noch für das Volk der Wahl, aber letztendlich wird der Herr triumphieren und das gilt auch für uns. Adenauer hat ja gesagt, er hätte für diese Welt keine Hoffnung, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und Gustav Heinemann an dem Kirchentag nach dem Krieg, war Sozialist, ist dann zum Glauben gekommen und er sagt, die Herren dieser Welt gehen, vor 180.000 Kirchentagsbesuchen, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt und das ist dasselbe wie der Herr Israels. Und dann wird Israel ein Priestervolk, ein Licht sein für alle Völker und wird zum Segen sein. Und bereits heute gilt, und damit schließe ich, ich will segnen, die dich segnen. Ich, das habe ich dieser Dame aus Haifa auch gesagt, ich, vor einem Jahr, ich möchte nicht in der Haut der Feinde Israels stecken. Und schauen Sie sich mal an, was bis heute passiert ist. Amen.